Radio Prag, Nachrichten.
Premier Nečas befürchtet, der Stopp von EU-Geldern könnte das tschechische Haushaltsdefizit erhöhen. Die Polizei durchsucht den mittelböhmischen Regionalrat. Verkehrs- und Umweltministerium einigen sich über die Modernisierung der Autobahn D1. Premier Petr Nečas warnt, dass ein Stopp aller EU-Gelder in diesem Jahr für Tschechien eine Neuverschuldung von bis zu 6% des Bruttoinlandsprodukts bedeuten könnte. Die Warnung übermittelte Nečas nach einem Gespräch mit EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso am Donnerstag in Brüssel. Auf Probleme beim Umgang mit EU-Geldern hatten tschechische und europäische Kontrolleure wiederholt aufmerksam gemacht. Wegen des Verdachts auf Veruntreuung stoppte die EU-Kommission darauf die Auszahlung eines Teils der Gelder, so unter anderem umgerechnet 2 Milliarden Euro für ein Bildungsprogramm. Laut Barroso besteht nun ein gemeinsamer Plan von Brüssel und Prag, um die Probleme zu beseitigen. Die Polizei hat am Donnerstag das Gebäude des mittelböhmischen Regionalrates in Prag durchsucht. Der Regionalrat leitet Programme, die von der EU finanziert werden. Die Durchsuchung steht laut der tschechischen Nachrichtenagentur CTK im Zusammenhang mit der Verhaftung des ehemaligen mittelböhmischen Kreishauptmannes und Abgeordneten David Rath. Der Politiker soll unter anderem bei einem EU-finanzierten Projekt zur Renovierung des Schlosses Buštěrád Bestechungsgelder angenommen haben. Gegen 6 Personen, die zusammen mit Rath verhaftet wurden, wird angeblich auch wegen der Veruntreuung von EU-Geldern ermittelt. Russische Ermittler haben am Donnerstag begonnen, den Brand eines russischen Militärflugzeugs auf einem mittelböhmischen Militärflughafen zu untersuchen. Bis auf Weiteres soll deswegen der Flughafen geschlossen bleiben. Das russische Flugzeug vom Typ Antonov hatte am Mittwoch bei der Landung auf dem Flughafen Czaslaw Feuer gefangen. Von den 23 Menschen an Bord erlitten 6 Verbrennungen. 3 von ihnen wurden in eine Spezialklinik in Prag eingeliefert. Ihr Zustand sei stabil, die Verbrennungen seien nicht lebensbedrohlich, sagte der leitende Arzt. Das Verkehrsministerium und das Umweltministerium in Tschechien haben den Weg für eine groß angelegte Modernisierung der Autobahn D1 freigegeben. Am Donnerstag einigten sich beide Ressorts auf den Bau von 4 Grünbrücken über die tschechische Hauptverkehrsader, die Prag und Brünn miteinander verbindet. 2 der Brücken sollen 40 Meter breit werden, die anderen beiden schmaler. Mit der Generalüberholung der D1 sollte eigentlich bereits Mitte Juni begonnen werden. Nun wird September dieses Jahres anvisiert. Geplant sind dabei unter anderem ein Ausbau auf 3 Fahrspuren und eine Ausbesserung der Autobahnbrücken. Die Bauarbeiten sollen rund 10 Jahre dauern. Der tschechische Zoll hat in Südböhmen in den letzten Tagen bei einer Razzia insgesamt fast 1600 Stangen Zigaretten und knapp 650 Liter alkoholische Getränke ohne Steuermarken sichergestellt. Während die Waren auf den Markt gelangt, wären dem Staat mehrere Millionen Kronen an Steuereinnahmen entgangen, sagte ein Sprecher des Zolls in Budweis. Bei dem Zugriff im Rahmen einer Haussuchung wurden 2 Männer festgenommen, denen bis zu 8 Jahren Gefängnis drohen. Zum Schluss noch ein Blick auf das Wetter. Am Freitag ist es in Tschechien weiter schön, aber etwas kühler als am Donnerstag. Bei klarem bis heiterem Himmel liegen die Tageshöchsttemperaturen bei 18 bis 22 Grad Celsius, in Lagen um 1000 Metern bei 13 Grad Celsius. Das waren die Meldungen von Radio Prag mit Till Janzer.
Hallo und willkommen zur weiteren Sendung von Radio Prag. Am Mikrofon begrüße ich Martina Schneiberkova. Im heutigen Programm haben wir für Sie die folgenden Themen vorbereitet. Die Mehrwäsche soll ab nächstem Jahr erhöht werden. Das Regierungskabinett bringt am Mittwoch ein Paket von geplanten Steueränderungen. Das Ziel der Maßnahmen ist es, das Defizit der öffentlichen Finanzen zu senken. Wir verraten Ihnen Einzelheiten. Der Bürgerverein hilft Kindern aus den Kinderheimen, ihre künstlerischen Fähigkeiten zu entwickeln. Benannt wurde der Verein nach einer Gemeinde in der Provence Oderberg. Warum gerade dieser Name und einiges mehr über die Aktivitäten der Leute von Oderberg erfahren Sie in unserem Tagesecho. Um Kunst, aber auch um Geschichte geht es in der heutigen Ausgabe der Sendereihe Aviso, in der wir Sie mit dem Programm des Tschechischen Zentrums in München bekannt machen werden. Bleiben Sie dran! Die Regierung von Premier Petr Nečas hat sich am Mittwoch bei ihrer Sitzung auf weitere Sparmaßnahmen geeinigt. Unbeeindruckt von den öffentlichen Protesten beschloss die Regierung, die Mehrwertsteuer weiter anzuheben und einige Steuererleichterungen zu streichen. Ziel ist, das Haushaltsdefizit auf unter 3% zu senken. Marco Zimmermann berichtet.
Seit Anfang des Jahres 2012 ächzen die Tschechen unter den Sparmaßnahmen. Der untere Mehrwertsteuersatz wurde von 10% auf 14% angehoben, Gas und Strom sind teurer geworden und auch die Patientenzuzahlungen sind gestiegen. Und dennoch hält die Regierung eisern an ihren Sparzielen fest. Finanzminister Miroslav Kalousek. Die Anstrengungen der Regierung, das Haushaltsdefizit für das Jahr 2013 zu konsolidieren, verlangen Einsparungen in Höhe von mindestens 56 Milliarden Kronen. Nur so lässt sich das Defizit auf die vorgesehenen 100 Milliarden und damit auf knapp unter 3% des Haushaltes drücken. Zum neuesten Sparpaket gehört eine weitere Mehrwertsteuererhöhung. Der reduzierte Satz wird von 14% auf 15% angehoben, die normale Mehrwertsteuer klettert ebenfalls um einen Prozentpunkt nach oben, von 20% auf 21%. Daneben gibt es weniger Steuervergünstigungen. Den Selbstständigen wird der Freibetrag gekürzt und den Landwirten die Ermäßigung auf Diesel komplett genommen. Die Opposition lehnt eine Haushaltskonsolidierung nicht grundsätzlich ab, ihr geht die Regierungspolitik aber zu schnell. Und sie fürchtet um einen Einbruch der Nachfrage und damit auch der Wirtschaftsleistung. Jan Mládek ist Finanzexperte der Sozialdemokraten. Die Regierung übererfüllt aus irgendwelchen unverständlichen Gründen den Plan. Was 2013 erfüllt werden sollte, hat sie bereits im vergangenen Jahr eingespart. Der Preis dafür ist ein Einbruch der Wirtschaft. Wir haben wenigstens einen Prozentpunkt Wirtschaftswachstum eingebüßt und das Wachstum ist im ersten Quartal 2012 erneut zurückgegangen. Die Unfähigkeit der Regierung, eine vernünftige Politik zu betreiben, beschert uns ein um vielleicht 1 oder 2 Prozentpunkte niedrigeres Bruttoinlandsprodukt. Helena Langschadlova ist stellvertretende Vorsitzende der mitregierenden Partei Top 09 und Mitglied des Haushaltsausschusses. Sie glaubt nicht an eine Gefährdung der Gesamtwirtschaft durch den Sparkurs.
Schauen wir auf die Statistiken. Bei der Anhebung um 4% im vergangenen Jahr kam es bei einigen Lebensmitteln zu einer Preiserhöhung von 20-30, manchmal auch 60%. Da sind noch viele weitere Faktoren am Werk, seien es Energiepreise, Margen oder Rohstoffpreise.
Gerade aber die Preissteigerungen sind es, die in der Bevölkerung Unmut hervorrufen. Und auch die OECD warnte am Dienstag in einer Studie über einen Rückgang des Konsums in der Tschechischen Republik, der zu einem Einbruch des Wirtschaftswachstums führen könnte. Das Sparpaket muss aber noch im Parlament verabschiedet werden. Und dort hat die derzeitige Regierung seit dem Austritt der VV-Partei nur noch eine hauchdünne Mehrheit von einer Stimme. Premier Petr Nečas versucht, seine Reihen beieinander zu halten. Er ließ verlauten, seine Regierung werde nicht weiter regieren, sollte das Sparpaket im Parlament nicht verabschiedet werden.
Marco Zimmermann war das mit einem Bericht über die jüngsten Steueränderungen in Tschechien. Vergessen Sie in den folgenden Minuten die graue Welt der Wirtschaftsgesetze. Wir laden Sie unter künftige Künstlerinnen und Künstler ein. Oder Berg ist sowohl der Name eines Dorfes in der Provence als auch der eines Bürgervereins in Tschechien. Dieser widmet sich seit 10 Jahren der Arbeit mit Heimkindern. Eine wesentliche Rolle spielt dabei die Kunst. Margareta Kachlíková weiß mehr.
Der Verein Oderberg organisiert Aktivitäten für Kinder ohne Familie, und zwar vor allem Sommerlager mit verschiedenen Kunstworkshops. Heutzutage fahren die Kinder dazu ins Isargebirge. Die ersten Aufenthalte fanden aber eben im südfranzösischen Dorf Oderberg statt, das Pate für den Namen des Vereins wurde. Alles begann nach den katastrophalen Überschwemmungen in Tschechien im Jahr 2002, erzählt der Vereinsgründer Jiří Wald. Er hatte damals Lufttrockner für überflutete Kinderheime gespendet und somit den ersten Kontakt geknüpft.
Bei der Übergabe der Trockner an die Heime haben wir mit den Kindern gesprochen und festgestellt, dass ihr Problem nicht in der materiellen Ausstattung der Unterkünfte liegt. Die war auf einem hohen Niveau. Wir haben uns gefragt, was den Kindern eigentlich fehlt, warum sie so große Probleme haben, nachdem sie im Alter von 18 Jahren das Heim verlassen. Und wir haben festgestellt, dass die Erziehung in einer kollektiven Anstalt schuld daran ist. Ich bin überzeugt, dass unsere Bemühungen, bei diesen Kindern Kreativität, also kreative Fantasie zu entwickeln, einer der Wege ist, die Kinder vor den Fallen des Erwachsenenlebens zu schützen, mit denen sie während ihrer Jugend im Heim nicht in Kontakt kommen können.
Aneta Markova, die Leiterin des Projekts, beschreibt das Prinzip näher. Ihr zufolge fehle es den Kindern in Heimen vor allem an Wahlmöglichkeiten, an Möglichkeiten, selbst etwas zu entscheiden.
Es gibt Künstler und freiwillige Mitarbeiter, die sich an der Entwicklung der Kreativität und der Freiheit der Kinder beteiligen. Sie bieten Workshops an und die Kinder können sich selbst entscheiden, wo sie sich einschreiben, sei es Schmiedekunst, bildende Kunst, Musik oder anderes. Diese Möglichkeit, sich selbst zu entscheiden, erleichtert es ihnen auch in Situationen, die ihr Leben beeinflussen, eine gute Wahl zu treffen.
Mit dem Verein Oderberg arbeitet auch der Maler und multimediale Künstler Petr Nickel zusammen. Er erzählt von seiner Arbeit mit den Kindern in der Provence.
Es war ein fantastisches Erlebnis. Die Arbeit fand in einem unglaublich inspirierenden Umfeld statt, in dem absolute Stille herrscht und das von der Zivilisation abgeschnitten ist. Das Dorf Oderbjak ist ganz aus Stein gebaut und die Aufenthalte fanden in der dortigen Festung statt. Ich habe Marionetten dorthin mitgebracht und wir haben Theater gespielt. Und auf einem Feld bei Oderbjak habe ich ein sonderbares Musikinstrument, ein präpariertes Klavier installiert, das ich Flip nenne. Es war ein tolles Erlebnis, seinen Klang mit dem Klingeln der Kuhglocken, dem Kreischen der Zikaden und dem Schreien der Raubvögel in der Nacht zu verbinden.
Und wie war die Reaktion der Kinder?
Spontan, wie immer. Es war eher so, dass ich auf ihre Reaktionen reagiert habe.
Noch bis Ende Mai dokumentiert die Ausstellung »Durch die Kunst zur Freiheit« im Haus zur Steinernen Glocke auf dem Altstädter Ring in Prag die 10-jährige Geschichte des Vereins Oderberg und zeigt Kunstwerke und Erzeugnisse der Kinder. Eben jene Kinder haben sich auch als Kuratoren an der Vorbereitung beteiligt und selbst das Konzept der Ausstellung entworfen.
Markéta Kachlíková stellte Ihnen den Bürgerverein Oderbjak vor. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Im künstlerischen Milieu bleiben wir auch in den nächsten Minuten. Die Collagen des tschechischen Schriftstellers und Künstlers Evo Vocejálek werden im Juni im Tschechischen Zentrum in München ausgestellt. Es handelt sich um pointierte Kommentare zur menschlichen Natur, die sich spezielle Techniken bedienen. Außerdem bringt das Zentrum gleich mehrere Vorträge und Veranstaltungen, die um den Zweiten Weltkrieg kreisen. Markéta Kachlíková hat über das Angebot mit der Leiterin des Zentrums, Susanna Jürgens, gesprochen.
Aviso. Tschechische Kultur grenzenlos.
Frau Jürgens, das Tschechische Zentrum in München bietet im Juni eine ganze Reihe von Veranstaltungen an. Wollen wir nun das Programm im Monat Juni zusammen durchblättern? Am 5. Juni findet bei Ihnen eine Vernissage statt. Was für eine Ausstellung kann man sich im Tschechischen Zentrum in den nächsten Wochen anschauen?
Wir werden die Collagen von Ivo Vucedialek zeigen. Er ist selbst Jahrgang 1931, hat auch ein sehr interessantes Leben hinter sich und ist auch nicht nur Maler, sondern auch Schriftsteller. Hat in den 50er Jahren sehr eng mit Egon Bondy zusammengearbeitet und mit Mikuláš Medek und lebte sozusagen bis zum Jahre 1989 eigentlich im Untergrund, im Dissens. Sein Werk war nur wenigen Leuten bekannt. Er hat selbst aber ganz früh nicht nur Texte geschrieben, die sind auch alle im Druck erst nach 1989 herausgegeben worden, sondern eben auch Collagen gemacht und auch gesammelt, muss man sagen. Und wir wollen eben die Collagen zeigen. Es ist eine Auswahl auf den Jahren seiner Tätigkeit und ich würde sagen, es sind sehr witzige, aber auch sehr überraschende Collagen mit auch Techniken, die Vucedialek auch zum Teil selbst entwickelt hatte. Und wenn man Collagen sagt und Tschechien, denkt man meistens gleich an Jiří Kolář. Aber ich würde sagen, Ivo Vucedialek hat auch einfach ein sehr beeindruckendes Werk hinter sich und stellt vielleicht auch noch so ein Pendant zu Jiří Kolář.
Und können Sie unseren Hörern erklären, worin diese spezielle Technik der bildenden Kunst beruht?
Also grundsätzlich geht es darum, mit unterschiedlichen Materialien, mit unterschiedlichen Bildern neue Realitäten zu kreieren, die Bilder zu komponieren. Es müssen auch nicht immer nur zwei, es können zwei, drei oder mehrere sein, durch das Zusammenbringen, also schneiden, kleben, durchweben, entstehen neue Kontexte und neue Zusammenhänge. Und diese Technik der Collage ist letztlich eine, die sich bereits in den 20er und 30er Jahren in dem Surrealismus entwickelt hatte, auch in Tschechien zum Beispiel bei Karel Teigemann. Kennt, glaube ich, auch viele Umschläge der surrealistischen Werke in Tschechien, gerade mit Teiges Collagen. Und hat sich dann weiterhin fortgesetzt, auch nach dem Zweiten Weltkrieg. Und wir werden uns im Tschechischen Zentrum eben nicht nur dem Werk von Ivo Vucedialek widmen, sondern wir werden am 21.06. wird Eva Čapková, das ist eine Doktorandin an der Münchner Universität, die ihre Promotion über Wladimír Boudník schreibt, das ist auch ein Weggefährte von Vucedialek und auch in seinen Werken, seinen Bildern ist die Collagetechnik bemerkbar, wobei er eigentlich nicht mit Papier arbeitet. Das ist eine ganz andere Art und Weise, aber wir wollten uns diese Methode, diesen Zugang zur Welt anschauen, auch an anderen Beispielen.
Die Ausstellung von Ivo Vucedialek ist direkt im Tschechischen Zentrum zu sehen?
Ja, die Ausstellung findet direkt im Tschechischen Zentrum statt und zwar bis zum 29. Juni.
Sie haben auch noch den anderen Namen erwähnt, und zwar Wladimír Boudník. Das war auch ein Literat, der in den 1950 oder seit den 50er Jahren zu dem literarischen Underground gehörte, genauso wie Vucedialek. An ihn wird im Rahmen der Vorlesung erinnert, oder?
Genau. Also Frau Čapková wird auch einige seiner Bilder dann zeigen in einer PowerPoint-Präsentation und wird sozusagen mit ihm auch einen Vertreter eben der tschechischen Kunst der 50er, 60er Jahre präsentieren. Ich meine, das Verfahren der Collage ist dann eben auch nicht nur eine eins, was in der bildenden Kunst angewendet wird, sondern auch eben in Literatur. Also dasselbe gilt auch für Bohumil Hrabal, der in seinen Texten sind Collage, ist das Prinzip der Collage auch gut zu erkennen. Über den werden wir allerdings nicht sprechen, wenn sozusagen nur so ein wenig, weil er für die beiden auch eben eine wichtige Person war.
Im Juni geht in München auch die Veranstaltungsreihe Montagsforum Europa und der Nationalismus weiter. Mit welchen Themen und welchen Veranstaltungen diesmal?
Es sind die zwei letzten Vorträge. Wir sind jetzt eigentlich in der Nachkriegszeit schon. Erik K. Franzen vom Kollegium Carolinum wird sich den Opferdiskursen nach 1945 in Tschechien und Deutschland widmen. Am 11. Juni wieder in Gasteig im Vortragssaal der Bibliothek. Und am 25. Juni werden wir den Film Daleka Cesta, der weite Weg von Alfred Radok zeigen. Der Film wurde 1949 gedreht und ist einer der ersten filmischen, künstlerischen Aufarbeitung des Holocaust. Es ist ein sehr beeindruckender Film und sich in vieler Hinsicht auch wegweisender für die weiteren Holocaust-Filme und sehr selten zu sehen in Deutschland. Ja, da freue ich mich besonders darauf, dass wir den auch hier in München zeigen können. Zu dem Thema der Vortragsreihe, auch wenn das nicht direkt im Programm mit aufgenommen wurde, gehört auch unser aktueller Film im Juni im neuen Arena-Kino. Wir werden am 6. Juni den Film Legice von Petr Nikolajew zeigen, der vom Jahre 2010 stammt und auf die Geschichte auf das Legice zurückgeht, dass das eben nach dem Attentat auf Heydrich niedergebrannt wurde. Eine der zentralen Personen ist eben ein Mann, der das doch erlebt hatte, überlebt hatte.
Am 10. Juni sind es 70 Jahre her, als das mittelböhmische Dorf Legice durch die Nazis niedergebrannt wurde. Also das ist Ihr Beitrag zu diesem Jubiläum.
Sozusagen, das haben wir ganz bewusst gewählt. Noch im Mai findet ein Vortrag statt, eben das auch auf das Attentat auf Heydrich zurückgeht. Und dann aber direkt in Legice im Juni ist es dieser Film, mit dem wir auf den Jahrestag erinnern möchten. Und vielleicht noch eine Veranstaltung, die auch um den Zweiten Weltkrieg kreist. Es ist die Ausstellungseröffnung von Alois Nebel, Leben nach Fahrplan. Die Ausstellung wird im Literaturhaus München gezeigt. Die Ausstellungseröffnung ist am 12.06. Und die Ausstellung ist entstanden aus dem Comics von Jaroslav Rudisch und Jaromír 99, der schon in Tschechien sehr, sehr beliebt ist. Und die beiden kommen nach München, es wird auch ein Konzert stattfinden und eben die Hauptperson des Comics und des Films, der auch nach dem Comic gedreht worden ist, ist ein Zugschaffner oder Bahnangestellter, der im Sudetenland lebt und eben auch in den Zweiten Weltkrieg erlebt. Ja. Also Sie sehen, wir sind im Juni noch fast ganz in der Vergangenheit.
Ganz am Ende des Monats begrüßen Sie eine Persönlichkeit aus Prag in München, den Philosophen Jan Sokol. Er wird dort einen Vortrag halten.
Ja, das freut mich sehr, dass wir eben jetzt noch fast vor der Sommerpause Jan Sokol nach München einladen konnten. Er wird sich in seinem Vortrag in der ethischen Aspekten der Politik und Gesellschaft widmen. Und er gehört zu den wenigen Personen, die nicht nur als Philosophen dazu was sagen können, sondern weil er das auch die Politik, das politische Leben selbst miterlebt hatte, weil er auch eine Zeit lang das Ministerium für Schulwesen in Tschechien innehatte. Also ich bin sehr darauf neugierig und freue mich, dass er nach München kommt.
Das wäre etwa zum Juni-Programm bei Ihnen im Tschechischen Zentrum in München. Ich danke Ihnen für die Informationen, für die Einladung und ich hoffe, dass Sie viele Gäste bei Ihnen begrüßen.
Das hoffe ich auch und möchte noch einmal alle, die kommen können und wollen, ganz herzlich zu uns oder zu unseren Kooperationspartner einladen. Ich freue mich auf unsere Besuche.
Mit der Leiterin des Tschechischen Zentrums in München, Susanna Jürgens, sprach Markéta Kachlíková. Mit der neuen Ausgabe von Aviso ist die heutige Sendung beendet. Für Ihre Aufmerksamkeit bedankt sich Martina Schneiberková. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.